Hallo und herzlich willkommen zu der neuen und weiteren Folge von dem Podcast Medizin 3.0. Der Podcast, in dem komplexe Medizinthemen von Experten in einfachen Worten geschildert werden. Heute auch wieder dabei euer Host und Physiotherapeut Ivan Golovko. Und heute haben wir wieder als Gast Dick Egmont, Physiotherapeut und Lehrer für manuelle Therapie. Dick, wir wollten uns heute über das Thema Frozen Shoulder unterhalten.
Ja.
Magst du uns vielleicht kurz sagen, was eine Frozen Shoulder ist und wie das definiert wird?
Ein Frozen Shoulder ist ein englischer Begriff und das bedeutet nichts anderes als eine gefrorene Schulter. Und es ist eine Situation, die man öfters in der Physiotherapie begegnet. Das sind Patienten, die klagen über Schulterschmerzen, meistens an der linken Seite, wenn sie rechtshändig sind. Was sie da, die Schmerzen, die sind am Anfang sehr stark und Patienten sind oft verzweifelt, weil sie nicht mehr genauso wissen, wie es weitergeht. Ja, das heißt, die denken, die haben die Schulterschmerzen, die dauern ihr ganzes Leben lang und die Schmerzskala, die ist auch wirklich sehr, 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 sehr hoch. Und wenn man solche Patienten begegnet, dann ist es natürlich zu schauen, okay, wie sieht das Muster von einer Frozen Shoulder Patienten aus? Ja, wir benutzen da die Leitlinien, die ist in 2007 veröffentlicht wurde vom holländischen Schulternetzwerk. Die wurde vom deutschen Schulternetzwerk würden die übersetzt in deutsche Sprache. Die ist dann auch auf der Webseite vom Schulternetzwerk dort sichtbar und da bekommt man aktuelle Informationen über dieses doch sehr, sehr lästige Krankheitsbild, wenn man das mal so sagt.
Und welche Personengruppen sind da besonders gefährdet? Wer ist eher dazu geneigt, eine Frozen Shoulder zu bekommen?
Wir wissen, die Frozen Shoulder, diese langwierige Geschichte, die 2 Jahre in etwa dauert, mit den 3 Phasen von Freezing-Phase, Frozen-Phase und Thawing-Phase, was wir dann nachher dann noch sehen werden, sind Patienten, die sind dann so rund die 50. Ja, in dem englischen Sprachraum wird es dann auch eine 50-year-old Shoulder genannt. Und das sind auch Menschen, die Diabetes haben. Bei dem sieht man einen Frozen Shoulder auch des Öfteren auftreten. Und es ist ganz besonders, das zu sehen, dass es eine nicht dominante Seite ist. Ja, das heißt, wenn man Rechtshänder ist, dann kommt der Frozen Shoulder oft an der linken Seite vor.
Und du hast schon erwähnt, dass es eben gerade in der Physiotherapie ein großes Thema ist. Also ist Physiotherapie in der Regel auch das erste Mittel der Wahl, wenn man solche Diagnose hat, oder gibt es da auch andere Zugangsmöglichkeiten?
Es geht darum, dass Menschen, die eine Frozen Shoulder haben, dass sie wissen, was ein Frozen Shoulder ist. Ja, dass man genau sagt, okay, der Frozen Shoulder, der ist nun mal da. Aber wie differenziert man das? Wann ist es eine richtige Frozen Shoulder oder ist es vielleicht nur eine steife Schulter? Meistens kann man das erst retrospektiv, kann man die Diagnose stellen. Ja, man muss sich das so vorstellen, dass man in die erste Phase, das ist die Freezing Phase. Ich gehe nochmal kurz darauf ein. Ja, da ist es so, dass es in der Schulter, entweder hier oben eine in der Schulterkapsel oder da unten einmal an der Recessus axillaris und hier einmal zwischen subscapularis und supraspinatus, da ist auch noch eine Sehne, einen kapsulären Anteil und dass es dann da letztendlich zu einer Entzündung führt. Das ist eine immunologische Reaktion. Da ist das Bindegewebe reagiert auf jede Bewegung. Ja, normalerweise haben wir im Bindegewebe haben wir Zellen, die dafür sorgen, dass bei einer Verletzung die Wundkontraktion stattfindet. Das ist normal. Das sind die sogenannten Myofibroblasten. Und bei einem Frozen Shoulder, wir wissen noch nicht ganz genau warum, da bleiben diese Myofibroblasten länger aktiv. Das heißt, wir haben dann hier eine Entzündung. Und wenn du dann versuchst, dann durchzubewegen, dann ziehen die Myofibroblasten dann doch wieder zurück, wodurch letztendlich dann die Entzündung im Gange gebleibt ist, im Gange aufrechterhalten wird. Und wir sehen dann in dieser Situation, die so 2-3 Monaten dauert, dass dann das Bewegungsausmaß sehr stark abnimmt und dass die Schmerzen dabei sehr stark zunehmen. Und dann haben wir, das ist die Freezing-Phase, wo quasi die Phase, wo der Schulter einfriert. Dann haben wir die zweite Phase, das ist die Frozen-Phase, haben wir quasi die Situation, wo wir starke Schulterschmerzen haben und wenig Bewegungsausmaß. Und dann gehen die Schmerzen, die gehen im Laufe der Zeit langsam zurück. Und dann geht es wieder darum, die Bewegung wieder zu normalisieren. Und dann kriegen wir, das ist die sogenannte Auftauphase, das ist die Thawing-Phase. Und für einen Physiotherapeut ist es natürlich wichtig zu wissen, in welche Phase der Patient, den er gerade sieht, sich befindet. Ja, weil in der Freezing-Phase, da können wir keine große Sache machen. Da können wir keine Schmerzlinderungen betreiben. Da können wir keine Bewegungsübungen machen. Weil da können wir nur Sachen machen, die nicht kein zusätzliche Schmerzen erzeugen. Manchmal sagt die Evidenz, kann das auch sein, dass es einmal eine intraartikuläre Cortisol-Injektion sinnvoll ist. Ich habe da jetzt auch gehört, dass es da auch einige Ärzte sind, die dann auch systemisch den Cortisol verabreichen, das heißt quasi als Tablette. Letztendlich diese massive Schmerzen einfach ein Stückchen erträglicher zu machen. Patienten müssen das wissen. Okay, ich habe einen frozen Shoulder und ich weiß, es geht irgendwann wieder, wird es eher wieder gut. Patienten die Hoffnung zu geben, dass es so ist, auch wenn man das in erster Instanz dann überhaupt nicht den Überblick haben kann, weil es einfach so verdammt wehtut. Das ist, denke ich, was jeder Therapeut, wenn er das frozen Shoulder-Bild sieht, dann darstellen soll. Dann haben wir die Frozen-Phase, dann ist quasi der Frozen-Shoulder gefroren. Und dann können wir schon anfangen mit gezielten Übungen, das Bindegewebe wieder neu zu remodellieren. Ja, das sind dann Übungen, die dürfen dann einen etwas Nachtschmerz haben. Man sagt dann, okay, 4 Stunden nach dem Bewegungstraining dürfen Schmerzen auftreten, sagt die Leitlinie Frozen-Shoulder. Und dann letztendlich dann auch das Bewegungsausmaß langsam wieder zu normalisieren. Dann sind wir in der Thawing-Phase. Das ist quasi die Phase, wo das Bindegewebe komplett wieder neu aufgebaut wird. Wir haben da eine stark verdickte Kapsel. Und diese stark verdickte Kapsel, die muss Schicht für Schicht für Schicht für Schicht, müsste die wieder normalisiert werden, remodelliert werden. Unser Körper kann das auch. Aber das braucht dafür 2 Sachen. Die erste Sache, die es dafür braucht, ist Zeit. Ja, wir wissen, dass die Halbwertszeit von kollagenes Bindegewebe 200 bis 500 Tage dauert. Das heißt, innerhalb von einem Jahr ist die Hälfte des kollagenen Bindegewebes vom Kapselmaterial und alles andere auch, hat sich dann normalisiert, hat sich zur Hälfte neu gebildet. Und das Zweite, was wir brauchen, ist, dass das Bindegewebe dann auch einen entsprechenden Reiz braucht. Ja, das heißt, dann sind wir in einer Situation, wobei die Schulter 6-mal am Tag, 7 Tage pro Woche endgradig bewegt werden muss, letztendlich neu voranzukommen. Und das ist ein langwieriger Prozess.
Und wie kann der Patient oder der Therapeut in der Behandlung oder der Patient bei sich zu Hause erkennen, in welcher Phase die Schulter sich in dem Fall befindet? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, und der Arzt kann es noch nicht so richtig feststellen, weil diese Verdickung, die ist noch nicht da. Das heißt, auf dem MRT siehst du noch nichts, es tut nur verdammt weh. Erst wenn die Schulter eingefroren ist, dann können wir im Rückblick können wir sagen, okay, jetzt sehen wir, dass die Kapsel verdickt ist, du hast einen frozen Shoulder. Aber während der Freezing-Phase sehen wir da das nicht. Also, wenn du in dem Alter bist, Ja, wenn du rund 50 bist und plus minus 8 Jahre, dann weißt du, okay, dass dieses Muster kann zutreffen. Wenn du Diabetespatient bist oder vielleicht Metformin nimmst, weil du prädiabetisch bist, dann spielt das auch eine Rolle. Ja, wenn du ein paar Pfunde zu viel hast, dann wissen wir auch, dass das ein Faktor ist, der bei Frozen Shoulder eine Rolle spielt. Und dann sind es natürlich die starke Schulterschmerzen. Ja, wirklich die lokale Schmerzen, die bei jeder Bewegung, du kannst nachts nicht mehr drauflegen. Du kannst nur auf deine andere Schulter legen und musst deinen Arm unterstützen, unterlagern, eine einigermaßen erträgliche Situation zu haben. Ja, man kann versuchen, mit Schmerzmitteln etwas zu arbeiten, aber die helfen meistens auch nur begrenzt, weil die Entzündung halt so stark ist. Das ist die Freezing-Phase. Ja, und das ist dann die Situation, wo die Schmerzen hochgehen und das Bewegungspotenzial auf einmal runtergeht. Wenn man merkt, dass die Schmerzen weniger werden, dann weiß man, jetzt fängt die Frozen-Phase an. Jetzt ist es alles eingesteift und dann kannst du dann anfangen mit Bewegen, kannst du auch den Therapeuten entsprechend fragen, welche Übungen sind da gut. Ja, wir haben da auf der funktionelle Übungen.de haben wir dann verschiedensten Übungen, Übung Nummer 30. Die ist da quasi der Standard, um damit anzufangen. Aber wir haben auch für die mehr akute Phasen, haben wir dann auch die Möglichkeit, ab 48P ist es, glaube ich, dann hat man die Möglichkeit, um dann mit Ballübungen anzufangen, da letztendlich dann die Schulter in Bewegung zu kommen. Ja, es ist natürlich dann auch sinnvoll, dass in dieser Zeit der Manualtherapeut dafür sorgt, dass die Bewegungen in der BWS und in der cervicothorakale Übergang, auch die Halswirbelsäule, dass die gut aufrecht bleiben, das dann darzustellen. Letztendlich dann auch ein Stück Lifestyle. Ja, wir müssen das regenerieren. Ne? Das heißt, wir wissen, wenn man viel Alkohol trinkt, wenn man raucht, dass dadurch die Regeneration dadurch dann auch abnimmt. Ja, das heißt, für diese Zeit, wo der Schulter so empfindlich ist, dann eben mal auf das Feiern verzichten.
Und da hast du schon erwähnt, man sollte weniger Alkohol zu sich nehmen. Welche Faktoren oder welche Dinge kann man noch zusätzlich tun, eben eine Frozen Shoulder ganz zu vermeiden? Also was ist da hilfreich?
Ja, wir wissen mittlerweile bei einem Frozen Shoulder, dass da auch den Zustand des sympathischen Nervensystems eine Rolle spielt. Ja, es gibt da auch, Michael Mertens ist zum Thema Frozen Shoulder promoviert letztes Jahr und da hat er verschiedene Artikel veröffentlicht und einen dieser Artikel, da besagt er auch, dass letztendlich einen erhöhten Sympathikus dafür sorgt, dass die Gefäße hier eingesetzt werden und dass dadurch auch ein Frozen Shoulder induziert werden kann. Ja, und wir wissen, dass der Sympathikus erhöht ist, wenn wir einen erhöhten negativen Stress haben. Das heißt, wir sehen mittlerweile auch, dass auch der Frozen Shoulder sich in der Reihe gliedert von stressrelatierten Beschwerden.
Also die Vermeidung vom Stress ist auf jeden Fall wichtig. Jetzt nicht nur bei Frozen Shoulder, sondern auch bei allen anderen Beschwerden.
Ja.
Kann man eine Frozen Shoulder auch mit ausreichend Bewegung und Aktivität vermeiden? Und wenn ja, welche Form von Bewegung ist da zu bevorzugen?
Also wir wissen, dass das Stressmanagement natürlich eine zentrale Rolle spielt und da quasi seine allgemeine Belastbarkeit zu steigern, sind es die Klassiker, die wir schon des Öfteren hier erwähnt haben. Ja, das heißt, sorg auch gut für eine Schlafhygiene, ja, dass man seine 6 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht hat. Sorgt dafür, dass das Schlafzimmer, dass das Bett bequem ist, nicht zu warm, nicht zu kalt und keine elektronischen Geräten, die letztendlich dann auch die Schlafqualität herabsetzen. ferner das Thema aerobes Bewegen. Es spielt natürlich auch eine Rolle, letztendlich um dann auch bei den Prädiabetiker, um dann auch dafür zu sorgen, dass den erhöhten Zuckerangebot, den wir haben, dass die dann auch tatsächlich dann auch verbrannt wird, auch verstoffwechselt wird. Ja, sodass dann dadurch dann auch das Gewebe in der Schulter auch weniger klebrig wird und dadurch dann auch ein Frozen Shoulder vermieden werden kann.
In der Phase, wo eben die Schulter stabil, in der Freezing-Phase, ist die Mobilisation von dem Schultergelenk notwendig, wie wir das gesagt haben, durch die Physiotherapie. Allerdings ist dies auch mit Schmerz verbunden. Wie viel Schmerz darf man bei der Bewegung und Mobilisation da tolerieren und wie stark kann man da in den Schmerz reingehen?
Also in der Leitlinie werden quasi die Frozen Shoulder, wird letztendlich die therapeutische Bedingungen, die werden letztendlich von der Gewebsreaktivität dargestellt. Das heißt, wie stark reagiert das Gewebe auf einen möglichen Reiz? Ja, und dann haben wir bei der Freezing-Phase haben wir eine hohe Gewebsreaktivität, Frozen-Phase haben wir eine mittlere Gewebsreaktivität und bei der Thawing-Phase haben wir eine niedrige Gewebsreaktivität. Ja, und bei einer hohen Gewebsreaktivität tolerieren wir keine Schmerzen. Bei der Frozen-Phase, da sagen wir, okay, da können wir Schmerzen tolerieren. Die nächtlichen Schmerzen sind dann auch schon weniger geworden. Und dann sagen wir, dann wird quasi empfohlen, dass wir dann sagen, okay, wir können dann 4 Stunden nach einer Behandlung, können wir dann die Schmerzen tolerieren. Und bei der Frozen-Phase, dann verabreden wir dann, dass wir dann Schmerz dann tolerieren, aber die ist dann innerhalb von 24 Stunden soll diese dann wieder sich normalisiert haben.
Und könnte die Ernährung hier auch eine wichtige Rolle spielen, dass man zum Beispiel, wenn man eine Frozen Shoulder hat oder das vermeiden möchte, weniger Zucker und Kohlenhydrate zu sich nimmt? Könnte das hilfreich sein?
Das hätte man dann vielleicht vorher machen können. Ja, dann ist quasi das Kind schon im Brunnen gefallen. Der Frozen Shoulder ist ein biologisches Programm. Wenn das Ding einmal angesetzt ist, hast du einfach die nächste Zeit, kannst du das dafür sagen. Das heißt, es ist ein biologisches Programm, was nicht unterbrochen werden kann oder was nicht abgesetzt werden kann. Es ist ein Verlauf wie eine Schwangerschaft. Wenn die Schwangerschaft auf einmal da ist, dann ist das Programm nicht zu unterbrechen. Und genau das Gleiche gilt für einen Frozen Shoulder. Ja, bei einer Schwangerschaft hat man vielleicht nochmal eine Abtreibung, aber das geht da auch nicht. Ja, sodass wir können dieses Programm können wir nicht unterbrechen. Das geht einfach, das läuft und das ist dann all da. Und dann kann man mit seiner Ernährungen und aller seinen Lifestyle-Komponenten kann man uns vielleicht die Symptome reduzieren oder das Ganze auch beschleunigen, dass es dann eher 200 Tage ist und nicht 500 Tage. Und was wir dann auch wissen, es gibt viele Frozen Shoulder-Patienten, die nach der Frozen Shoulder nicht mehr ganz oben kommen. Die bleiben quasi in dieser Position. Ja, und da gibt es auch die ersten Evidenzen darüber, dass man mit einer Übungstherapie in der Frozen-Phase, dass man die Schulter wieder in einer Anteflexion-Elevationsposition.
Und gibt es einen Grund, warum die Rehabilitation von einer Frozen-Schulter eben so lange dauert? Also was gibt es da eine Begründung?
Das ist die Biologie. Wir haben eine Veränderung in der Membrane Fibrosa des Schultergelenkes. Ja, wir haben da in dem Rotatorenintervall oder in der Recessus axillaris, da ist das Kollagen wirklich verändert. Ja, das ist 2-3 mm dick geworden. Und es dauert einfach seine Zeit, dieser Umbau stattgefunden hat. Das dauert wirklich diese 200 bis 500 Tage. Und dann bist du dann so ein Jahr, anderthalb Jahre für die Frozen-Phase, bist du dann unterwegs. Und wenn Patienten fragen, geht das mit einer Operation schneller? Nein, es geht nicht schneller. Die Biologie ist die Biologie.
Und wie sind da die Aussichten, wenn man bei der Frozen Shoulder einfach nichts tut und abwartet, bis das von alleine weggeht?
Dann wirst du einen schönen, nach 2 Jahren einen schönen Schulter haben, die du nicht mehr bewegen kannst. Oder du bewegst dann natürlich einfach in deinen Alltag und dann ist der Arm auch eher wieder oben, wenn du deine Haare machst oder sonst was. Dafür musst du dann hochkommen, ja, sodass dann der Frozen Shoulder dann wieder weggeht. Aber es ist halt eine langwierige Geschichte, die nicht beschleunigt werden kann.
In manchen Fällen wird die Frozen Shoulder auch unter Narkose eben von einem Chirurg manipuliert und bewegt. Ist diese Maßnahme im Vergleich zur Physiotherapie sinnvoller, weil man da einfach viel besser die Schulter bewegen kann, oder sollte man dem lieber ein bisschen Zeit geben?
Es gibt da die ersten Untersuchungen, die sagen, okay, man kann mit einer Mobilisation unter Narkose, da kann man einen Frozen Shoulder vermeiden. Es gibt aber dann auch, wenn man die Studien dann auch so auswertet, dass es dann auch keinen zusätzlichen Erfolg bringt. Es gibt keine Wirkung meines Wissens, die Artikel, die ich gesehen habe, das passive unter Narkose durchbewegen, dass das einen Profit hat.
Und wie stark ist der Einfluss von der Brustwirbelsäule auf die Frozen Shoulder? Kommt es da auch öfter zu Blockaden? Und hat es auch einen Einfluss auf die Atmung?
Ja, natürlich. Ja, wenn man Schmerzen hat, dann sind wir alle natürlich in einer Inspirationsstellung, in einer Einatmungsstellung, ja, und dann können wir nicht mehr so viel entspannen, nicht mehr so viel ausatmen. Das geht, das liefert natürlich dann auch für die Manuvertherapeuten die entsprechende behandelbare Größen. Ja, das heißt, wir sehen oft, dass die Extension in der Brustwirbelsäule, die Rotation in der cervicothorakale Wirbelsäule, dass die letztendlich dann auch eingeschränkt sind. Und das sind natürlich dann auch Sachen, die dann sehr gut von Manuvertherapeuten dann entsprechend behandelt werden können und auch letztendlich im Rahmen eines Hausprogramms dann auch aufrechterhalten werden können. Ja, so dass man dann auch in der Freezing-Phase dafür sorgt, dass man Entspannungsmomente im Leben hat, auch zu Stressmanagement, dass da letztendlich dann auch der Benson-Response dann kommt, dass man einfach wirklich zweimal am Tag im Rahmen der Pausenkultur in der Mittagspause keine großen Sachen zu machen und dann davor eine Atemsession zu machen oder eine Körperreise, Konzentrationsübungen wie Übung Nummer 5. Und das ist natürlich auch da eine Möglichkeit, um das dann vor dem Schlafengehen zu machen, auch besser einzuschlafen.
In Deutschland wird das sehr häufig gepredigt, dass die aufrechte Körperhaltung sehr wichtig ist für den gesunden Rücken, für eine gesunde Schulter. Welche Rolle spielt die Körperhaltung bei der Frozen Shoulder? Hat sie wirklich einen Einfluss auf die Strukturen oder ist die Körperhaltung insgesamt zu, vernachlässigt?
Eine Physiotherapeutin hat mal zu mir gesagt, Dick, du hast eine schlechte Haltung. Ich habe gesagt, Entschuldigung, es tut mir leid, ich habe keinen besseren. Und das ist quasi die Antwort auf der Frage. Ich denke, die nächste Haltung ist quasi die beste Haltung. Das heißt, ich empfehle meine Patienten und mir selbst auch, die Haltung immer mal wieder zu wechseln und immer dann auch wieder dafür zu sorgen, dass es Extensionsmomente gibt. Ja, aber ich würde jetzt nicht wie so mit so einem Stock in mein Shirt da immer da in einer aufgerechte Position sein. Es gibt Menschen, die das können, das ist quasi deren Natur, das können sie gerne machen, aber wenn man in Anteflexion, Elevation kommt, dann ist das eine Bewegung, die letztendlich nicht nur in der Schulter stattfindet, sondern auch die Scapula im Schultergürtel und letztendlich dann auch in der BWS. Ja, und wir wissen, wenn man krumm sitzt, ja, dann bist du nicht in der Lage, ganz nach oben zu kommen. Das heißt, wenn du deine Schulter schon bewegen solltest, dann mach es bitte aufrecht. Ja, deshalb ist es dann auch gut, deine Schulterübungen, dann die dann auch immer im Stehen zu machen, weil dann ist deine Wirbelsäule immer etwas mehr aufgerichtet. Ja, das heißt, die Schulterübungen, sicherlich, wenn sie aufrichtet sind, dann am besten immer im Stehen.
Ich Gerade für das Schultergelenk, aber auch für die Körperhaltung findet man im Internet oder auf anderen Portalen zum Beispiel eine Schiene oder die Haltungstrainer. Wie ist denn da deine Einstellung zu den Schienen, gerade bei Frozen Shoulder, aber auch für die Körperhaltung? Machen die wirklich Sinn oder ist das
Ich bin da sehr zurückhaltend. Ja, weil wir wissen, dass das Vertrauen in solche Geräten, ja, das hat Gordon Waddle damals schon als gelbe Flagge dargestellt. Ich denke, wir sollten uns selber letztendlich aufrichten. Schienen sind gut, wenn man eine Fraktur hat, wenn man irgendwas wirklich entlasten muss. Aber solche Schienen im Syndromdiagnosenbereich, das würde ich nicht an meine Patienten empfehlen.
Hättest du noch etwas, was du gerne den Frozen Shoulder Patienten mitgeben würdest, was er unbedingt machen sollte oder worauf er achten sollte, eben seine Problematik zu beseitigen?
Ja, ich würde alle Menschen, die jetzt auch dieses Video anschauen und die gerade mit ihrem Frozen Shoulder zu tun haben, würde ich einfach gute Nachricht geben. Auch wenn ich weiß, dass es derzeit unglaubliche weh tut und dass man denkt, das wird nie wieder was. Ich möchte einfach einen großen Trost aussprechen. Hab einfach Vertrauen, dass es gut wird. Ja, auch wenn du das derzeit nicht übersehen kannst, der Frozen Shoulder wird wieder gut. Schau, in welcher Phase du gerade bist und schau in etwa, wie viel Zeit das Ganze in Anspruch nehmen wird. Wenn du mehr lesen willst, die Leitlinie Frozen Shoulder liegt bei dem Schulternetzwerk auf der Webseite, kannst du so kostenlos runterladen und da steht sehr, sehr, sehr viel Information darüber.
Vielen Dank, Dick, für deine Zeit und deine Expertise. Ich hoffe, der Podcast hat euch geholfen und ein bisschen Hoffnung gegeben mit dem Schulterproblem. Und ich hoffe, dass Sie auch wieder einschaltet bei der nächsten Episode von dem Podcast Medizin 3.0. Vielen Dank.